Ja, hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des Playing Penguin Podcasts. Und ich bin natürlich mal wieder nicht alleine im Studio. Im Studio begrüße ich auch wie immer den Leszek. Hallo Leszek.
Hi.
Ja, wir zwei haben eine Kleinigkeit zu feiern, denn du hast es bestimmt schon gesehen in den Shownotes zur Sendung. Wir haben die 10 erreicht, also wirklich schon den zweistelligen Nummernbereich. Und hätten wir beide eine Posaune und eine Flasche Bier oder was auch immer, würden wir wahrscheinlich drauf anstoßen. Aber nein, wir sind natürlich echte Nerds, wir beide haben etwas gezockt. Und weil wir echte Nerds sind, natürlich auch etwas sehr, sehr Retro-lastiges, nämlich haben wir uns diesmal ein kommerzielles Adventure angeschaut. Ja, bei kommerziellen Adventures denkt sich natürlich der ein oder andere Linux-Spieler, naja, also was sie so an kommerzieller Software haben, das ist entweder qualitativ eher so, naja, oder halt wirklich Grütze. Und Leszek und ich haben uns schwer getan, haben uns dann aber doch entschlossen, hey cool, wir testen mal Jackeen an, weil das die Windows-Version, die hat ja schon in der Fachpresse wirklich gute Kritiken gekriegt. Und deswegen haben wir uns dann mal Jackeen besorgt, jetzt in der vergangenen Woche. Und wir wollen da mal drüber berichten und in den kommenden Minuten einfach mal so ein kleines angetestet machen, ein bisschen was zur Story, zum Humor erzählen. Das ist nämlich etwas ganz Besonderes. Ja, Leszek, magst du mal erzählen, was ist Jackeen eigentlich?
Ja, man soll es vielleicht mal als allererstes erstmal erwähnen. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Und Point-and-Click-Adventures sind ja in den letzten Jahren eigentlich aus der Mode gekommen. Jedenfalls habe ich in den letzten Jahren nichts Großes bisher gesehen. Und ich glaube, Jackeen ist wieder so der erste Versuch, so ein Comeback wieder zu starten auf der PC-Plattform, was Point-and-Click-Adventures angeht. Und ja, das kommt halt also ganz im Stile von Monkey Island daher. Das heißt, wir haben wieder Piraten, wir haben wieder das typische Setting mit den verschiedenen komischen comicartigen Figuren. Wir haben eine Insel, wir haben wieder schöne, attraktive Frauen, die wir retten müssen. Und wir haben jede Menge Humor, Witz und das alles komplett verpackt in eine tolle, super geniale Grafik, muss man sagen. Also eine knufflige, comicartige Grafik, die dann zum Rest des Settings, was dann mit einer super Atmosphäre, mit super Soundeffekten unterstützt wird und natürlich auch tollen Synchronsprechern. Ich weiß nicht, hast du das auf Englisch durchgespielt oder hast du das auf Deutsch angespielt? Weil es gibt ja beide Synchronisationsfassungen quasi.
Genau, also ich habe für meinen Teil die deutsche Synchronfassung angespielt, weil ich bin ein riesiger Ben Stiller-Fan. Und die Synchronstimme von ihm, die ist da ja unter anderem mit an Bord. Und John Cleese und wirklich tolle Synchronstimmen. Und ich habe mir die einfach mal angeguckt. Auch aus dem Grund, weil ich des Englischen zwar mächtig bin, aber ich den Wortwitz manchmal nicht so raushöre. Aber ich habe mir sagen lassen, dass beide Versionen wirklich sehr, sehr gut gelungen sind.
Ja, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat bei der Synchronisierung, bei der deutschen, bei der englischen war es dann nicht so schlimm, war halt, dass die so nicht richtig lippensynchron ist. Das ist sehr schwierig für solche Hersteller, das lippensynchron zu machen, aber das war halt teilweise auch komplett asynchron und dann hat es ein bisschen gestört. Aber das ist der kleinste Kritikpunkt an dem ganzen Spiel, den man überhaupt finden kann. Weil insgesamt ist das Spiel, glaube ich, dann doch ein Riesenknüller. Und vielleicht sollten wir mal ein bisschen was zur Story erzählen. Du hast ja das Spiel auch angezockt. Was begegnet uns am Start des Spiels oder wie wird das Spiel eröffnet quasi?
Ja, genau. Also die Story beginnt halt damit, dass man in der englischen Stadt London auftaucht, so etwa zur Kolonialzeit, tippe ich mal, also korrigiere mich, wenn ich mich da täusche. Und man ist halt der Freibeuter oder der Abenteurer Jackeen, der so ein bisschen an Indiana Jones, Captain Jack Sparrow und einige andere Fantasy-Helden erinnert. Irgendwie so frisurmäßig und optisch ist das eher so ein jugendlicher Indiana Jones und vom Charakter her eher ja ein wilder, kleiner, verrückter Junge. Und die Story beginnt halt damit, dass dieser Jackeen halt relativ erfolglos auf der Suche ist nach irgendwelchen Schätzen. Und wie es dann halt so ist im echten Leben, dann geht einmal das Gefährt kaputt. Im echten Leben, wie hier, würde man sich den ADAC rufen. Zur damaligen Zeit ist er dann halt zum nächsten Geldhai gerannt und hat gesagt, hey, pass mal auf, ich hol dir Abenteuerschätze und vielleicht auch noch eine Holde Maid, wenn du mir Geld leihst, um mein Schiff zu reparieren. Naja, also das Schiff wurde repariert, das war gar nicht so auszuschließen, aber was Jackeen halt nicht geschafft hat, ist eine Holde Maid zu finden und einen Schatz. Und so findet sich der gute Jack halt am Anfang des Spiels bei zwei Typen wieder, die ihn dann halt ordentlich mal die Nase polieren wollen. Und diese zwei Typen, ja, was soll man dazu sagen, die sind halt quasi gerade dabei, Jackeen mal so richtig zu zeigen, wo hier der Hammer hängt. Und er muss sich halt aus dieser Situation heraus befreien.
Und das sind halt so richtige Ganoven, dick, der eine dick, der andere ein bisschen doof. Also, das ist komplett lustig. Man muss dann halt versuchen, da irgendwie abzuhauen. Und ist halt natürlich im Big Ben natürlich gefangen, wo sonst, wenn es um London geht. Und man muss dann versuchen, irgendwie, wenn man ganz oben auf dem Turm ist, irgendwie runterzukommen. Und das ist halt auch sehr, sehr lustig. Und falls man das dann geschafft hat, heuert man dann, beziehungsweise wird man angeheuert von einem, ich glaube, das war ein Geheimdienst-Typ, der will halt, dass wir für die britische Krone oder als für die Königin einen Geheimdienst ausführt und man soll dann an nach Kapstadt segeln und dort genau. einen Geheimagenten quasi mit aufnehmen und mit dem dann zu einer geheimen Insel oder was heißt, geheim ist die Insel nicht, aber,
genau.
aber zu einer Insel halt überschippern. Und das ganze Spiel ist halt davon geprägt, dass es halt wirklich sehr, sehr viel Humor hat. Das merkt man ja schon, wenn Jack Keane da auch, selbst als er schon am Anfang schon verprügelt wird, dann hat man ja auch schon drei sehr gute Antwortmöglichkeiten, wenn es halt darum geht, ja, was soll man denen antworten, um die halt noch wütender zu machen?
Ja,
also... Ja, das Interessante ist ja dann auch, wenn man in Kapstadt dann angekommen ist, beziehungsweise man lernt ja vorher dann noch die Crew kennen, des Captain Jack Keane, so ist er ja in Wirklichkeit, er ist ja Captain einer kleinen Yacht, sagen wir mal so.
Ja, und, wenn man es Yacht nennen möchte, ja, ja.
Ja, so ein kleines Schiff, halt, das ist halt eher ein Wrack, würde ich mal eher behaupten.
Genau.
Das fällt ja von allen Enden irgendwie zusammen und die Crew ist auch relativ lustig. Auch wieder der eine lang, der andere ein bisschen dick und breit und richtigen Matrosenanzug mit rot-weißer Bestreifung. Also das ist herrlich gemacht vom Comic-Stil her und man lacht sich schon kaputt, wenn man nur die Charaktere sieht und die passen richtig zur Umgebung und auch zu dem Setting und
genau.
Wenn die dann auch sprechen, so ein bisschen, der eine auch wieder so ein bisschen blöd oder beide irgendwie so ein bisschen...
Ja, der eine lispelt doch, oder?
Ja, der eine lispelt auch noch, ja, genau. Das ist auch herrlich gemacht und das passt richtig zu dem ganzen Spiel. Und dann das allerbeste ist ja, wenn man in Kapstadt angekommen ist, man steigt gerade aus dem Boot raus, bespricht noch was mit seinen Leuten, die hauen dann einfach ab, weil die irgendwie sauer sind und wollen sich betrinken oder so, weil die wieder keinen Lohn ausgezahlt bekommen haben. Dann sieht man halt direkt einen als Mexikaner verkleideten Engländer. Man sieht sofort, das muss der wahrscheinlich der Agent sein. Einer der dürfsten Agenten vom britischen Empire wahrscheinlich.
Ja, der dürfste wahrscheinlich.
Ja, ja. Und man spricht ihn halt an, aber der sagt halt eben, dass er nur alleine mit dem Jack Keane reden möchte. Also, es darf keiner in der Umgebung irgendwie sein. Da muss man dann halt irgendwie versuchen, seine Kameraden irgendwie wegzulocken. Also gibt denen dann doch ein bisschen was Geld, dass sie sich besaufen gehen oder irgendwie so war das, glaube ich. Die müssen auf jeden Fall weggeschickt werden. Dann kann man erst mal mit dem Agenten reden. Das ist halt auch so wieder so eine humorvolle Geschichte, wenn man den Agenten das erste Mal begegnet. Und dann finde ich relativ geil dann auch, da gibt's auch so einen Bettler, direkt daneben im Grunde genommen steht er da oder ein Stückchen weiter vor einem Geschäft, komplett im Anzug und das Einzige, was er halt liegen hat, ist so eine Pfeife und ja, der Bettler hat, und das ist nicht auch wieder der Humor, ist wirklich wieder fast so geil wie bei Monkey Island,
ja.
Wenn du nämlich dann den ansprichst und dem in ein Gespräch vertiefst im Grunde genommen, dann kannst du auch irgendwann mal auswählen, ja, ja, Computerspiele sind ja auch schädlich für unsere Kinder. Und das finde ich einfach nur genial.
Da haben die sich selbst verarscht, geil.
Ja, die haben sich also selbst verarscht. Das kommt an der einen oder anderen Stelle auch vor, dass sie nicht nur sich selbst verarschen, sondern dann auch andere Spiele so ein bisschen verarschen. Wenn man nämlich ins Geschäft geht, sieht man dann halt so eine Kleidung da und die sieht halt original aus wie die Indiana Jones Verkleidung.
Genau.
Und wenn man dann da draufklickt, dann sagt er, ja, ja, der Jack Keane sagt dann, ja, ja, das ist irgendwie schön und fein, aber das ist alles so oldschool. Und dann, heutige Helden brauchen keinen Hut. Also es ist einfach, der Humor ist einfach göttlich in dem Spiel. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Leute haben sich da richtig angestrengt, das so geil wie möglich zu machen. Und direkt von der ersten Minute an hat man richtig Bock, das Spiel wirklich weiterzuspielen.
Ja.
Und das ist echt genial. Und dann erlebt man halt noch weitere Abenteuer mit dem komischen Agenten, den man dann mitnimmt. Also wahrscheinlich einer der schlechtesten Agenten überhaupt. Ein Tollpatsch, also hoch 100.
Ja.
Und wenn man dann auf der Insel quasi angekommen ist, so mehr oder weniger, weil man da quasi schiffsbrüchig strandet an der Insel, das Schiff also quasi komplett irgendwie kaputt ist, die Kameraden einem abhauen, beziehungsweise, ach so, das Wichtigste, man trifft noch eine Lady natürlich. Also
ja, die Herzensdame.
Die Herzensdame vom Jack Keane. Und das Interessante ist ja, dann später findet man dann auch heraus, dass die im Grunde genommen für den Feind anheuert oder für den Bösewicht, den sogenannten Dr. T.
Genau.
Und da findet man dann auch die Mission des Engländers heraus, weil der Engländer ist halt so ein Tollpatsch, der hat sich irgendwie da irgendwie auffressen lassen von irgendeinem Monster, was da auf der Insel halt lebt.
Okay, so weit war ich noch nicht, aber cool.
Ja. Ja, also das ist, man kommt auf der Insel quasi an und dann, wenn man es geschafft hat, seinen Weg zum Dorf zu bahnen, wird halt der Engländer komplett direkt von einem Monster oder irgendwie entführt oder aufgefressen. Und ist halt dann weg. Und dann muss man sich selber irgendwie, weil man an den Lohn kommen möchte, weil man ja versprochen bekommen hat, dass man den Lohn quasi in dem Hotel bekommt, wo dieser Engländer halt stationiert oder wo er halt seine Reservierung drin hat. Man gibt sich halt als Engländer aus, als dieser Detektiv und lernt dann halt eine ganze Menge Sachen dann auch kennen in der Stadt. Und das ist auch relativ geil gemacht, auch ganz geniale Charaktere. Zwei ja. Wachposten zum Beispiel, die stehen vor der Stadt, die haben da eine ganz einfache Barriere, normalerweise so eine ganz einfache Bahnschranke im Grunde genommen, wo die dann vorstehen und die wollen den Jack Keane erstmal nicht reinlassen, weil er hat keine Papiere. Und allein die Unterhaltung, die beiden gegenseitig führen, wieder der eine so lang gewachsen, der andere wieder so ein bisschen was dicker. Also ich weiß nicht, das ist immer so das Prinzip, das dann einem so auffällt, jetzt wenn ich es so erzähle, fällt es mir auf, dass der eine immer was dicker ist, der andere so lang gewachsen und das erinnert immer so ein bisschen an Dick und Doof.
Genau.
Und ja, die unterhalten sich auch so die ganze Zeit, als ob der eine so ein bisschen doof wäre und der andere halt ein bisschen zu dick und zu viel essen würde. Also das ist auf jeden Fall richtig genial gemacht. Ich könnte jetzt noch weiterlabern, ich will natürlich die Story nicht ganz verraten.
Genau.
Will halt nur bis zu diesem Punkt hin. Und das Interessante ist halt dann, der Bösewicht, der nennt sich Dr. T, das finden wir dann heraus, das ja alleine schon sehr lustig ist, wenn man dann noch den Hintergrund sieht, dass er quasi Teeplantagenbetreiber ist.
Genau.
Und quasi Tee auf überall im ganzen Empire verteilt. Und weil er seine Monopolstellung irgendwie fest möchte, hat er auf der Insel halt ein eingerichtet, wo er halt fleischfressende Pflanzen so umgezüchtet hat, dass sie halt diese Teepflanzen auffressen quasi von den Konkurrenten. Und der will dann halt die Alleinherrschaft im Teemarkt irgendwie erreichen. Und da ist halt das ist allein schon auch schon lustig. Was jetzt die wahren Hintergründe sind, ob das einzige ist, das weiß ich noch nicht, will ich auch nicht verraten, weil ich habe das Spiel auch noch nicht durchgespielt, weil es doch schon ziemlich lang ist zum Durchspielen und aber trotzdem glaube ich, ist das nicht zu langwierig.
Ja.
Vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen auf die Spieletechnik kommen, genau. Wenn wir jetzt genug zur Story erzählt haben.
Genau.
Point and Click Adventure ist es. Wie sieht denn das so aus mit Point and Click?
Ja, genau. Point and Click. Wie soll man sagen? Eine nette 3D-Engine. Ich habe ein bisschen gegoogelt, ein bisschen geguckt und habe festgestellt, dass es diese Orge-Engine, wie man es auch immer ausspricht.
Ja, ich glaube
Orge.
Ja.
Genau, also es basiert halt da drauf und die Firma, die dahinter steckt, Tentel Games, die haben halt ganz viel in diese Engine investiert und die ist ja Open Source.
Und Tentel Games oder Tentacle Studio?
Tentacle Studios, genau.
Und 13 Deck, glaube ich. Aber ich glaube, die sind nur Publisher oder sowas.
Genau.
Ja,
ja,
die haben ganz viel.
Die haben zumindest total viel investiert und haben sich dann halt aus der Engine bedient und haben dann quasi für Windows erstmal dieses Jack Keane released. Und naja, wie soll man sagen, das Spiel kam halt unter Windows ziemlich gut an und dann kam halt der Publisher Runesoft und hat gesagt, hey, pass mal auf, Deck 13, wir wollen das Ganze unter Linux zum Laufen bringen, gebt uns doch mal die Lizenz. Und naja, Runesoft hat dann halt quasi ein Jahr lang gewerkelt und die haben ja schon gezeigt, dass sie sich bessern können. Also wer so die ersten Runesoft-Portierungen kennt, so das erste Ankh, dem werden die Nackenhaare hochstehen, weil das ja unter Linux eher schlecht als gut läuft. Und naja, die haben dann halt quasi die Engine weiter erweitert und von den drei Runesoft-Spielen, die für Linux erschienen sind, ist Jack Keane auf jeden Fall das am besten spielbarste auf Linux-Systemen, weil es halt sehr stabil ist. Was mir nur so persönlich sehr, sehr schwer im Magen lag, ist, dass Runesoft irgendwie das Geld ausgegangen ist, das Spiel zu Ende zu portieren. Also es ist komplett spielbar, es funktioniert ganz gut. Aber halt, was mir aufgefallen ist, dass einige Einstellungen einfach nicht gesetzt werden oder wenn sie gesetzt werden, dann kommt es zu Grafikfehlern. Also mir ging es zum Beispiel so, dass wenn ich das Spiel auf hohen Einstellungen spielen wollte, dass dann auf einmal die Grafik schlechter wurde als in niedrigen Einstellungen. Ich weiß nicht, ging dir das genauso?
Ja, das ging mir genauso. Ich habe da ein bisschen Recherche betrieben im Grunde genommen, mir die Einstellungsdialoge angeschaut, aber die haben ja natürlich auch eine Einstellungsdatei. Und da kann man eine ganze Menge rumtricksen und noch mehr einstellen, als man in den eigentlichen Einstellungen einstellen kann. Und da ist mir halt aufgefallen, wenn man auf hohe Einstellungen geht, werden die Texturen aus einer Datei geladen, die sich 9 nennt. Und dort sind halt die DirectX-Texturen quasi drin oder die Direct3D-Texturen drin. Und deshalb vermute ich, da gibt's dann deshalb die Grafikfehler hin, weil das ganze Spiel ja auf OpenGL portiert worden ist, im Grunde genommen, aber dann wirklich nur in den niedrigsten Einstellungen wirklich auch tatsächlich gut spielbar ist, weil ansonsten hat man wirklich so einen Glanzeffekt auf den 3D-Objekten im Grunde genommen, aber das ist nicht so ein Glanzeffekt, der irgendwie natürlich wirkt, sondern der wirkt halt so richtig irgendwie künstlich und
ja,
das und wirkt steril. So, als ob es überblendet wäre irgendwie.
Genau, also so ging es mir auch und anscheinend gibt's ja wirklich nur diese eine Lösung für das Ganze, das Spiel auf Mittel spielen oder halt die Windows-Version unter Wein. Wobei die Unterschiede, die sind, naja, nicht so berauschend. Also das sind wirklich nur so ein paar Partikeleffekte, ein bisschen Glanz.
Mhm. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dann auf niedrig weitergespielt, auf niedrigen Grafikeinstellungen. Das lief eigentlich wunderbar und das hat eher zu dem ganzen Stil auch zusammengepasst, den das Spiel so ein bisschen verkörpert. Und das hat mich auch eher so ein bisschen an Monkey Island dann erinnert. Sagen. Obwohl man auch natürlich dann, was ich gemerkt habe, gerade das Inventar oder was, wenn man das auf niedrig gestellt hat, dann hat man keine hübschen Animationen auf dem Inventar, beziehungsweise wenn man zum Inventar was ausgewählt hat und dann möchte man irgendwas anklicken, dann gibt's halt in den hohen Einstellungen auch so einen 3D-Effekt, das dreht sich halt das Beil oder was man gerade in der Hand hat, wenn man das mit dem Objekt anwenden kann. Und bei der niedrigen Einstellung, da sieht man halt nur das Beil eingeblendet auf den Objekten, wo man dann auch wirklich drauf klicken kann und dann eine Aktion ausführen kann. Genau. Das ist das Einzige, was mir so an Grafikeffekten aufgefallen ist, die dann so ein bisschen verloren gehen bei den niedrigen Einstellungen. Aber das stört nicht beim Spielverlauf, muss man ganz ehrlich sagen.
Genau, also es ist dann wirklich sehr, sehr retro, sehr, sehr schlicht gehalten. Was ich allerdings wirklich hervorheben möchte und was ich wirklich klasse finde, also ich habe ja einen kleinen IPC und das ist ja so ein schöner 16:9 oder 16:10 Bildschirm. Mhm. Und als dieses Jackin erschien, war das ja noch nicht so verbreitet und die Jungs von RuneSoft, ich weiß nicht, ob die das waren oder Deck 13 zumindest, läuft das auf dem IPC auch in dieser krummen Auflösung, also wirklich nativ mit dieser Pixelzahl, was halt vorher zum Beispiel bei Ankh 2 nicht ging, was vom selben Publisher ist. Das wollte ich dann nochmal so ein bisschen hervorheben, weil ich das ganz toll finde. Gerade so bei größeren Bildschirmen macht das doch schon viel aus und dann sind die dicken Leute in den Adventures nicht noch dicker, als sie eigentlich sind. Ja. Genau, und ja, die Soundkulisse wollte ich noch ein klein bisschen hervorheben, weil haben wir ja eingangs schon erwähnt, die Synchronstimmen sind klasse. Und was ich noch hervorheben wollte, ist die Musik. Also ich finde sie eigentlich sehr, sehr stilistisch, sehr, sehr schlicht, aber cool. Ich weiß nicht, wie geht's dir da so?
Ja, die Musik passt auf jeden Fall zu dem Spiel. Man kriegt so richtig, vor allen Dingen, das Beste ist ja, wenn man die Musik quasi nicht so richtig mitkriegt, aber die zur Stimmung beiträgt. Und das ist halt sehr, sehr gut in dem Spiel gelungen, glaube ich. Die ganzen Soundeffekte sind halt teilweise auch lustig. Also gerade am Anfang sind die mir aufgefallen, weil ich da auch richtig hingehört habe. Aber später hat das einfach, ich konnte einfach fast gar nicht mehr aufhören zu lachen, als ich schon in Kapstadt war. Und das ist halt das zweite Level quasi, was geladen wird. Und da habe ich dann nicht mehr so sehr auf die Soundeffekte geachtet. Aber die spielen natürlich dann bei meiner Bewertung der Atmosphäre natürlich auch mit eine Rolle, weil ja, die Atmosphäre halt einfach klasse ist in dem ganzen Spiel.
Genau. Ich glaube, ich weiß nicht, also Fazit wäre dann ja quasi ein Superspiel, was man jedem Linux-nah an die Hand legen kann und für knapp 30 Euro kriegt man das auch beim Versandhändler seines Vertrauens. Mhm. Ja, super Software und ich denke mal, wenn es gute Software gibt, warum sollten wir dann auch nicht Software testen, die, sagen wir mal, eher zweckmäßig ist? Und ja, Leszek, du hast ja da doch irgendwie mal was angeschaut, was bei mir zum Beispiel komplett untergegangen ist. Was war denn das?
Ja, das war hochinteressant. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dadurch, dass Ubuntu sein erstes quasi Post-Release-App was sie ja vorher schon angekündigt hatten, dass sie es erlauben werden, auch neue Software in das Software Center von Ubuntu hineinzugelangen, wenn es halt bestimmte Kriterien erfüllt. Und da gab es halt eine Ankündigung, dass das erste App quasi drin ist. Und zu meiner Freude musste ich feststellen, es ist ein Spiel.
Juhu!
Ich habe mir gedacht, teste ich das Spiel dann mal an. Ich Suspended Sentence. Zunächst einmal mir ein paar Informationen und so eingeholt, was da im Software Center drin steht. Da steht dann Point-and-Click-Adventure, habe ich mir gedacht. Ich habe gerade Jack Keane am Laufen, wunderbar. Versuche ich mal Suspended Sentence, ob das dann genauso gut ist. Und muss sagen, naja, ich bin also noch schwer enttäuscht von dem Spiel. Muss natürlich sagen, es ist ein Independent-Game und hinterher hat mich dann auch festgestellt, es wurde, glaube ich, innerhalb von 48 Stunden bei irgendeinem Contest oder so zusammenprogrammiert. Cool. Und dafür, dass das halt innerhalb von 48 Stunden zusammenprogrammiert wurde, kann ich schon mal sagen, ja, okay, es erfüllt seinen Zweck, man kann es auch durchspielen. Das war wohl das Erste, was ich dann so getestet habe. Ist das überhaupt so durchspielbar überhaupt oder gibt es halt so viele Bugs, dass es nicht möglich ist?
Wie hat man, wenn du das so andeutest, wie hast du das denn durchgespielt?
Ja, das war halt, man muss ganz ehrlich sagen, wenn man anfängt, vielleicht soll ich vielleicht auch noch was zur Story erzählen. Genau. Man fängt halt an, man wacht die in der Kryokammer wacht man halt quasi auf, wo dann mehrere verschiedene andere Verbrecher, jedenfalls steht das da irgendwo, dass es Verbrecher sind. Der eine ist halt für Raubkopien erstmal 20 Jahre eingeschläfert worden. Das ist also so ein bisschen Humor ist da auch drin. Der andere halt für Spam oder sowas auch in die Kryokammer geschickt worden. Und man selber wacht dann halt in dieser Kryokammer auf. Man ist wohl selber ein Gefangener. Jedenfalls gehe ich davon aus. Und ja, das Lustige dabei ist ja, dass dann auch, man geht ja dann davon aus, wenn man selber in dieser Kryokammer gefangen war oder in einer dieser Behälter drin war, dass dann ja irgendein Behälter da leer sein muss. Aber die sind alle voll. Das ist halt so eine Unstimmigkeit, die mir irgendwie so aufgefallen ist. Das Einzige, was ich dann finden kann, ist eine offene Kryokammer, wo aber ein Skelett drin liegt, wo ich mir dann erstmal denke, ja, verdammt, bin ich jetzt ein Geist oder was? Ich war dann erstmal komplett irgendwie confused. Und ja, das Spiel hat dann solche Ungereimtheiten überall irgendwie. Hat natürlich auch so ein bisschen so einen Witz und so einen Versuch, so ein bisschen Charme zu machen. Aber so die Ungereimtheiten über das ganze Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann es geschafft habe, relativ schnell aus diesem ersten Raum zu gehen, hatte ich eigentlich auch keinen Bock mehr, das Spiel weiterzuspielen. Weil das halt irgendwie, das hat überhaupt keine Stimmung so richtig. Es gibt zwar eine Hintergrundmusik, glaube ich, oder auf jeden Fall einen Versuch, da irgendwie ein bisschen Stimmung reinzubringen, aber es passt irgendwie vorne und hinten nicht. Die Grafik sieht halt irgendwie so aus, als ob ja nicht von einem Designer gezeichnet worden ist, nicht von einem jemanden, der so Comics zeichnet oder sowas kann. So sieht halt so wirklich aus, als ob das einer so irgendwie mal kurz eben hingekritzelt hat. Es ist zwar schon ausgemalt und so weiter, also man findet es nicht schwarz-weiß oder so, aber es wirkt halt irgendwie auf mich irgendwie befremdlich. Das ist halt, vielleicht mag ich auch einfach diesen Comic-Stil nicht. Das ist, naja, aber ist halt Geschmackssache. Wirkt für mich so richtig durchdacht und nicht richtig fertig und rund.
Genau.
Ja, das Schwierige war ja dann, dass anders als bei Jack Keane oder bei anderen Point-and-Click-Adventures war es halt das Problem, dass du dann irgendwie nicht die Objekte, die du benutzen kannst jetzt oder einsammeln kannst, die fallen einem nicht sofort ins Auge, weil sie halt so gezeichnet worden sind, dass sie einem ins Auge fallen, also etwas hervorgehoben sind oder so, oder halt mit dem Maus-Cursor irgendwie hervorgehoben werden. Und ja, es endete halt dann darin quasi, dass ich dann von oben links mit der Maus angefangen habe zu klicken und dann Reihe für Reihe durchgegangen bin, bis ich irgendwelche Objekte gefunden habe, die du anklicken kann. Rumzusuchen, dann gibt's halt da wieder was, das halt nicht mehr anklicken, eine Blumen was oder sowas, aber dann gibt's halt da ein Aquarium, was rumsteht irgendwo in irgendeinem Quartier von einem der Crewmitglieder und das kannst du dann wieder anklicken und einsammeln. Und dann gibt's halt so teilweise auch irgendwie, mir fehlt so eine Anleitung zu dem Ganzen, weil man wird ja quasi dann, nachdem man quasi sich aus der Kryokammer befreit hat, wird man ja quasi auf das Schiff gelassen. Da sind natürlich nur die Dinge begehbar, die dann auch einem später nutzen. Was jetzt das Ziel ist überhaupt, ist einem nicht so ganz klar. Der Weg führte mich dann in den Engineering Room, also in den
Maschinenraum.
Nicht Maschinenraum, sondern bei dem Maschinenraum kommst du nicht rein, den
Serverraum.
Ja, den Engineering Room, also den Entwicklungsraum oder sowas, wo du halt Werkzeuge hast, wo du was rumbasteln kannst.
Werkstatt.
Ingenieur, Werkstatt, sowas, ja. So würde ich, so kann man es auch bezeichnen. Und ja, da findest du, glaube ich, eine Leiche, die dann unter irgendeinem Bohrer so liegt. Aber das ist halt keine Leiche, das ist halt nicht so eine Leiche, wie man sie normalerweise kennt. Das ist wirklich wieder so ein Knochengerüst, was da rumliegt. Und dann überlegst du dir kurz, ja verdammt, wie lange warst du jetzt weg? Oder wie lange warst du schon eingefroren, wenn das alles Knochengerüste sind? Dann begibst du dich irgendwann mal auf die Brücke, die ist auch noch zugänglich. Was mich dann gewundert hat, war, ja, der Captain saß dann in seinem Stuhl, natürlich auch wieder so ein Knochengerüst, tot. Und der Doktor, der hing quasi an der Schnur, an der Kordel, an der Wand, auch als Knochengerüst. Und dann erstmal so komplett, so war ich komplett irgendwie, komplett vom Häuschen. Ich wusste gar nicht, was geht denn jetzt ab? Und ich glaube, auf dem Boden stand irgendwie so irgendwas mit, auf in Bezug hatte das, glaube ich, mit Star Trek, irgendwas mit Doktor Pille,
genau,
und so weiter Bones. Und so fort. Also es hatte so einen Bezug auf Star Trek, aber war, also es ist mir nicht im Gedächtnis geblieben, was das jetzt war. War kurz so zum Schmunzeln, aber nicht so, um richtig zu lachen. Und irgendwie fehlt mir die komplette Anleitung und ein Faden, was man überhaupt machen soll in dem Ganzen. Also man wird so entlassen, dann gibt's so auch unnütze Sachen, die man aufnehmen kann, wie zum Beispiel gerade in diesem Engineering-Room findest du halt so ein Buch im Grunde genommen mit einer Anleitung. Du kannst dann das Inhaltsverzeichnis siehst du dann noch, aber dann, ja, sobald du weiterblätterst, steht dann da irgendwie so The End, so mit Blut draufgeschrieben auf diesem Buch.
Okay. Und
du peilst halt gar nichts, worum es überhaupt geht. Und halt die Story habe ich dann gar nicht irgendwie so richtig gepeilt. Es soll vielleicht Angst irgendwie hervorrufen vom Atmosphärischen, aber das ist halt komplett nicht gelungen. Weil wenn man dann versucht, in den botanischen Garten zu gehen, dann wird einem quasi vom Computersystem oder an einem Schild oder irgendwie steht das dann und dann wird einem gesagt, ja, das geht nicht, weil irgendwie der wurde halt nicht gepflegt und das ist alles zugewachsen und man kriegt die Tür nicht mehr auf. Also geht man in den Nachbarraum quasi rein, das ist so ein Lagerraum. Und da siehst du dann halt so einen riesen Brokkoli, die da aus dem anderen Raum hinauswächst, quasi durch die Wand gebrochen ist. Und dann denkst du dir erstmal, ja, okay, was musst du denn hier machen?
Keine Ahnung, Kochtopf holen und
Brokkoli. Ja, da gibt es anscheinend zwei Lösungsmöglichkeiten. Die eine ist halt, du versuchst das irgendwie mit Tesaband, was du dann irgendwo findest, abheben, um dann hinten dran, hinter Brokkoli-Getönse, findest du dann halt so eine kleine Rohrleitung, da musst du halt checken, ob die funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, musst du sie reparieren. Ich hatte das Glück, beim ersten Mal spielen, im Grunde genommen, weil ich hab diese Stelle zweimal gespielt, weil ich da irgendwie abgespeichert hatte, beziehungsweise versucht habe abzuspeichern, bis ich dann gemerkt habe, ja verdammt, das funktioniert auch nicht, beziehungsweise keine richtige Speichernfunktion. Ja, es gibt halt keine Speicherfunktion, das hat mich auch so ein bisschen genervt. Ich habe dann versucht, Konfigurationsdateien zu speichern, also auf dem Dateisystem selbst und dann irgendwie versuchen, dann von da an weiterzuspielen. Hat auch geklappt, also ich wundere mich, warum es keine Speichernfunktion gibt, weil es ist zwar ein kurzes Spiel, aber da so richtig einsteigend ins Spiel, also man, ganz ehrlich, man hat einfach keinen Bock mehr nach 2-3 Minuten und das ist halt so viel, was du dann so zum Zwischendurchspielen vielleicht mal benutzt und vielleicht mal am Ende spielen möchtest. Also ich habe dann rausgefunden, dass das Hauptziel sein muss, dass ich zunächst Computer abschalte irgendwie, beziehungsweise das Sicherheitssystem abschalte, in der Lage bin halt so ein Safe auszurauben, im Grunde genommen, den einer in seinem Crew-Quartier quasi hat.
Ja.
Und da an irgendwelche Dokumente dran zu kommen oder an irgendeinen wichtigen Gegenstand, den ich dann brauche. Und dann muss ich mir mit Hilfe eines Aquariums und einem Tesaband mir so einen Weltraumhelm basteln, im Grunde genommen, damit ich in den Maschinenraum reinkomme, weil der Maschinenraum eigentlich komplett zerstört ist fast. Da sind also nur noch die Maschinen da und ein riesen Loch im Boden. Ich muss dann versuchen, irgendwie das zu reparieren, ganz obskur mit irgendwelchen Flüssigkeiten. Mit Tesaband muss ich irgendwie was abkleben, damit die Flüssigkeiten nicht rauskommen oder sowas. Also irgendwie, das Hauptziel ist halt, den Maschinenraum zu reparieren, beziehungsweise die Maschinen wieder in Gang zu bringen und dann irgendwie wegzufliegen, wo ich halt möchte. Und das gelingt mir dann am Ende schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es macht überhaupt keinen Spaß. Also es hat keine wirklich interessante Story. Die Grafik ist halt kacke. Soundeffekte, Atmosphäre sind halt überhaupt nicht irgendwie da. Und also es funktioniert. Das ist halt das, was ich dem Spiel zugutehalten kann. Man kann es bis zum Ende durchspielen. Das ist also im Grunde genommen alles. Und was man dem vielleicht auch noch zugutehalten kann, ist, es gibt eine Windows, eine Mac und eine Linux-Version, also für alle drei
Plattformen zur
Verfügung. Aber so richtig Spaß macht das ganze Spiel nicht. Also
das will für
die Leute, die konnten mal antesten, die werden direkt in den ersten 3-4 Minuten, werden sie dann merken, ja, das ist ein Spiel wahrscheinlich nicht für sie. Und die können sich dann ein anderes Spiel dann raussuchen.
Genau.
Da das Spiel auch vielleicht Open Source ist, dass man das dann gebrauchen könnte, die ganze Technik, die man entwickelt hat, basiert auf Python. Man könnte es vielleicht gebrauchen, um ein richtig gutes Spiel draus zu machen. Muss nicht 3D sein, kann auch 2D sein, weißt du, wenn einer eine vernünftige Grafik reinbastelt, ein paar hübsche Effekte und Sound hinzufügt, dann kann das Ganze dann wunderbar funktionieren. Aber naja, so ist das halt momentan nicht so der Bringer, muss man ganz ehrlich sagen.
Cool. Ja, also das hört sich ja alles schon sehr, sehr interessant an. Also das Ding ist, ich glaube, das ist ein Spiel, also schön, dass es Open Source ist, aber wenn es keiner spielt, naja, so eine Sache. Und ich glaube, da sollte man eher mal die Story und den Inhalt bug fixen. Also wenn man sich
ich denke, das ist eher was von Entwicklern für Entwickler. Das ist kein richtiges, ja, fertiges Spiel im Grunde genommen, würde ich mal sagen.
Ja, oder so, genau, also je nachdem, wie man es sieht. Also das Ding ist, ich habe jetzt gerade von dir so die Zusammenfassung gekriegt und ich würde mal vorschlagen an einen mutigen Hörer da draußen, der vielleicht auch Entwickler ist, wer das Spiel durchspielt und mir einen Screenshot von dem Ganzen sendet, der wird in der nächsten Folge namentlich erwähnt. Und mal gucken, vielleicht meldet sich da ja jemand.
Ich sehe gerade, auf der offiziellen Seite gibt's neben dem Linux, Windows und OS 10 Download direkt Walkthrough-Textfile. Wahrscheinlich hat es keiner geschafft, durchzuspielen. Deshalb ist es da direkt unter dem Download gibt's den Walkthrough. Das heißt, es wird euch noch einfacher gemacht.
Yeah, also mit anderen Worten, Leute, greift zu, spielt dieses Spiel durch, schickt mir einen Screenshot und ich freue mich tierisch. das ist geil. Also das ist wirklich so typische Adventure-Kunst, wie man sie nicht macht. Also es gibt ja viele Point-and-Click-Adventures für Windows oder auch für die Konsolen, die eigentlich toll sind, aber so von der Logik her überhaupt keinen Sinn machen. Also was ich zum Beispiel letztens angespielt habe, so am Rande, war hier so, oh Gott, wie hieß denn das? Heavy Rain? Das war quasi auch nur ein Film zum Mitspielen, aber das war kein Adventure, auch wenn es als solches beworben wurde. Leider. Leschik, du hast heute Abend noch eine Telefonkonferenz und ich würde vorschlagen, dass ich dann jetzt quasi den nächsten Herrn ins Studio einlade. Ich habe nämlich das große Glück, mit einem guten Kumpel mit mir schnacken zu können, mit dem Bernd Ritter. Sagt dir der zufällig was?
Ja, ich glaube, das ist doch der Typ von Holase, oder nicht?
Ja, genau, das ist der Typ von Holase. Und Holase ist auch quasi das Stichwort. Für alle Hörer, die es interessiert, die sollten einfach mal dranbleiben. Denn in dem Interview erfahrt ihr dann, wie es zu diesem wirklich coolen Namen Holase gekommen ist und was euch so in der Zukunft in der Linux-Spielewelt erwartet und was zum Beispiel auch auf den Linux-Tagen in Berlin so passieren wird. Denn vielleicht bin ich ja auch dabei und lasst euch mal überraschen. Okay, ich verabschiede mich dann erstmal von Leschik. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.
Ja, wünsche ich dir natürlich auch. Und viel Spaß beim Interview, ne?
Ja, und jetzt geht's auch gleich schon weiter. Der Zeitverschiebung und einiger cooler Schnitttechniken sei Dank begrüße ich jetzt bei mir den Bernd Ritter von Holase.de. Hallo Bernd.
Hallo Christian.
Hi. Ja, die Hörer werden dich wahrscheinlich besser unter dem Namen Kommel auf der Linux-Spiele-Plattform Holase kennen. Erstmal zu dir ein bisschen, was, wer bist du, was machst du, wo kommst du denn eigentlich her?
Ja, ich komme wie du aus dem Norden. Ich wohne in der Nähe von Bremen, bin 30 Jahre alt und Softwareentwickler in einer kleinen Open-Source-Firma in Bremen.
Cool. Und ja, Softwarefirma ist ja schon mal ein ganz guter Einstieg. Ja, von Software ist es dann ja nicht so weit zu Linux und du bist ja der Administrator von Holase.de. Vielleicht erklärst du es mal den ein oder anderen User. Was ist Holase eigentlich?
Also für diejenigen, die es noch nicht kennen, Holase ist eine Seite, die einem erklärt, wie man Spiele unter Linux spielen kann. Wir erklären, welche Spiele man spielen kann, wie man das hinbekommt, welche Möglichkeiten es da gibt, weil es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, weil es halt native Linux-Spiele, also die halt wirklich für Linux gemacht worden sind, und andererseits halt Spiele, die es für Windows gibt, die kann man halt auch auf Linux zum Laufen kriegen. Da gibt es dann halt immer ein paar Tricks, die man dann anwenden muss, und wir zeigen halt, wie das Ganze funktioniert.
Okay, cool. Und wie ist das so eine Community-Seite? Ist das ein Forum oder was ist denn das alles? Weil also Holase zum Beispiel kenne ich aus meiner ersten Zeit unter Linux, damals 2003, wo ich damit angefangen habe, da wart ihr ja quasi so die Anlaufstelle in Deutschland.
Ja, ich hoffe, dass wir das immer noch sind. Wir geben uns da große Mühe. Ja, wir sind kein Forum. Wir sind aber auch keine reine Nachrichtenseite, sondern wir sind eine Mischung daraus. Also wir bieten halt Informationen über die Spiele. Also das heißt, wir haben Spieleartikel. Wir haben natürlich auch einen kleinen Forenbereich, wo die Leute halt Fragen stellen können und mit anderen Leuten sich über Spiele zum Beispiel unterhalten können. Zum Beispiel halt ist gerade irgendwie Minecraft ziemlich gerade sehr, sehr aktuell. Da ist dann im Forum eine ganze Menge los dazu. Und wir haben natürlich halt auch Neuigkeiten, die wir dann halt präsentieren. Wir sind halt, ja, quasi nichts von allem, aber von allem etwas.
So kann man das gut beschreiben. Ja, stimmt. Ja, Minecraft ist so ein super Stichwort. Das ist nämlich so quasi das Vorzeigeding. Also ich persönlich spiele auch auf eurem Server relativ fleißig.
Ja.
Also ihr bietet also nicht nur so Spieleanleitungen, sondern auch so Webserver für Minecraft und andere Sachen. Was bietet ihr denn da so genau?
Also was wir insgesamt eigentlich anbieten wollen, ist, dass die Leute wissen, dass man unter Linux nicht nur arbeiten kann, sondern halt auch spielen kann. Und das ist eigentlich der gesamte Hintergrund hinter der Seite überhaupt. Wir wollen die Leute halt auch zusammenbringen. Also jeder kann etwas beitragen, ganz im Open-Source-Gedanken. Die Seite ist halt auch ein Wiki. Ne? Also es ist halt nicht ein reines Wiki, sondern halt jeder kann den Artikel bearbeiten und ergänzen und Informationen hinzufügen und so weiter. Und darüber hinaus, um halt diese Community ein bisschen mehr zusammenzubringen, bieten wir halt auch Game-Server an. Zum Beispiel haben wir für SteelStorm einen Game-Server und für Minecraft halt. Dort können die Leute halt dann ja, kostenfrei und ohne Probleme halt auf unserem Server spielen.
Genau, sofern dann nicht irgendjemand auf die Idee kommt, mal so einen Wald anzuzünden.
Richtig. Dafür gibt es Backups.
Genau. Ja, Backups, das ist auch so ein schönes Ding. Also, ich habe es ja gerade schon angeschnitten, also so seit 2003 habe ich das in Erinnerung, seid ihr aktiv und da bist du aktiv. Wie ist denn das Ganze eigentlich entstanden? Also, wart ihr auf einmal da, kamst du auf die Idee? Wie war das?
Also, ich habe selber schon recht früh mit Linux angefangen und irgendwann kam ich halt mal auf die Idee, oder irgendwann hatte ich einfach auch keine Lust mehr, immer auf Windows zu wechseln, um Spiele spielen zu können. Und habe dann einfach mal angefangen zu recherchieren, was es dann eigentlich so gibt. Also auch an Informationen, an Spielen und bin da halt nur auf englischsprachige Seiten gestoßen, die halt aber auch nicht so richtig erklären, wie das Ganze funktioniert, sondern sie sagen dir halt, also das war Anno 2000, und da hat man eigentlich nur die Information gekriegt, okay, es gibt dieses Spiel und ja, ne, dort kannst du es kriegen und versuch mal, das zum Laufen zu kriegen. Und ich hatte dann halt mir selber schon mal ein paar Notizen gemacht, wie ich dieses Spiel zum Laufen kriege und jenes Spiel zum Laufen kriege und habe dann irgendwann einfach die Idee gehabt, das Ganze mal halt auch irgendwie ins Internet zu schreiben, um halt mal diese Informationen, die ich dann gesammelt habe und ja, diese Tricks, wie ich herausgefunden habe, irgendwelche Spiele zum Laufen zu kriegen, dass ich die auch mal anderen zur Verfügung stelle. Ja, und da ich halt eine Domain noch übrig hatte, olase.de, habe ich das halt da alles da drauf gemacht und seitdem hat sich das dann so entwickelt.
Olase, das ist auch ein sehr, sehr kreativer Name. Wofür steht Olase eigentlich, weißt du das?
Ja, ich weiß das. eigentlich bedeutet es nicht, das ist irgendwie aus dem Spanischunterricht entstanden. Wir haben auch einen Artikel auf Olase, der erklärt, woher das Wort Olase kommt. Und ja, ne, das kann sich gerne jeder mal eben durchlesen. Es ist eigentlich halt nur eine falsche, gebildete Form des spanischen Wortes Hola. Also hallo.
Schönes Ding.
Also wie gesagt, diese Domain olase.de war eigentlich nicht dafür vorgesehen, halt irgendwann eine Linux-Spiele-Seite zu werden. Das war halt die einzige Domain, die ich halt noch so übrig hatte. Und ja. Ne? Wenn man halt erstmal irgendwie etwas irgendwie unter einer Domain etabliert hat, dann möchte man den Namen auch nicht ändern und inzwischen kennt halt auch irgendwie jeder halt das unter Olase. Von daher bleibt das halt auch dabei.
Ja, ich erinnere mich, also ich habe dann auch so mal so ein bisschen recherchiert und habe dann auch mal so eine alte GameStar gefunden und ich meine, dass du da nicht auch mal deine Finger im Spiel hattest bei dieser Linux-Sonderausgabe.
Ja, richtig. Das ist halt noch ein weiterer Punkt, den wir machen. Wir versuchen halt A, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit in Richtung Linux-Spiele zu machen. Und zwar halt, der hatte die GameStar bei uns angefragt und ob wir nicht halt irgendwie ein paar Artikel über Linux-Spiele schreiben könnten für ihre Sonderausgabe. Und ja, wir haben dann ein paar Gespräche geführt, sind schnell zu einem Ergebnis gekommen und haben dann halt ja, ein paar Artikel für die GameStar-Sonderausgabe schreiben können.
Geil. Also ja, ich erinnere mich noch dran. Also ich habe jetzt auch extra, bin ich nochmal auf dem Dachboden gekrochen und habe da meine alte GameStar rausgeholt. Ich habe mich so beömmelt, als ich dann deinen Namen darunter gelesen habe. Da dachte ich mir, boah, ja.
Ja, also das ist halt ein Teil. Ein anderer Teil ist halt zum Beispiel Linux-Tag. Wir waren ja, jetzt häufiger schon auf dem Linux-Tag. Dieses Jahr wollen wir auch wieder hin.
Genau.
Falls sich noch einige an die Sendung Giga erinnern oder an den Sender Giga, dort hatten wir auch mal einen Auftritt, konnten Linux-Spiele vorstellen. Also wir versuchen halt überall irgendwie das ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. Früher war unser Anspruch halt Windows, also quasi Windows als Spieleplattform überhaupt abzulösen. Da sind wir jetzt inzwischen ein bisschen abgerückt, weil sich das halt immer mehr in Richtung Independent-Spiele entwickelt. Also es gibt einen ziemlich großen Independent-Markt für und die beliefern halt auch sehr häufig halt die Linux-Spiele-Welt. Und wir versuchen da halt dann ein bisschen Kommunikation zwischen der Community und den Entwicklern herzustellen und quasi den Augenmerk halt auch darauf hinzulenken.
Okay, das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Und dieses Jahr fahrt ihr also auch auf den Linux-Tag. Also ich persönlich möchte auch gern mit. Was habt ihr denn da schon so vor? Kannst du da schon was verraten?
Naja, was man halt so vorhat auf dem Linux-Tag. Also wir versuchen halt ja, möglichst viele Spiele zu zeigen, möglichst viele repräsentative Spiele vor allen Dingen. Also auch das etwas, was hermacht. Es gibt halt natürlich schon viele Leute, die Linux-Spiele kennen. Die können sich halt gerne bei uns informieren, was es halt irgendwie Neues gibt oder sich über ein paar ja, mit sich über ein paar Fragen mit uns austauschen. Da sind wir da gerne offen. Hauptsächlich wollen wir natürlich halt Leute erreichen, die Linux-Spiele noch nicht kennen. Und die sollen halt einfach irgendwie dann auf dem Linux-Tag vorbeilaufen und sehen, ach Mensch, das geht auch. Ja, klasse. Ja, also wenn man halt irgendwie so ein paar mehr Leute quasi zu Linux kriegen kann, dann ja, haben wir eigentlich unseren Job ganz gut gemacht.
Okay, Linux-Tag, das hört sich ja ganz interessant an. Also du willst das alles promoten und es werden DVDs rausgegeben. Ist da denn noch so etwas ganz, ganz Besonderes, was euch hervorhebt? Ich meine, an jedem Stand kriegst du irgendwas hinterhergeschmissen. Aber was habt ihr denn so Besonderes?
Ja, wir haben Action. Bei uns auf dem Bildschirm ordentlich was los. Nein, wir bieten halt Spiele an, natürlich. Und was wir halt noch als Special halt irgendwie dabei haben, ist ein kleines Gewinnspiel. Die Leute können sich halt dann eintragen. Vorletztes Jahr war das halt noch mit einer E-Mail-Adresse, das scheint den Leuten nicht so gefallen zu haben, deswegen machen wir das dieses Jahr ohne. Also natürlich würden wir halt diese E-Mail-Adressen nie irgendwie weitergeben. Wir haben da halt auch gar nichts von. Nur das war halt für uns einfacher, die Gewinne quasi dann zu verteilen und die Leute anzuschreiben und die Keys zu verteilen. Ja, dieses Jahr machen wir das dann halt ohne. Und wir verteilen halt wieder von Linux Game Publishing 7 Tage und also Wochenkeys und Monatskeys. Und ich glaube auch, Reto hat wieder einige Unlimited Keys dabei von einigen Spielen.
Boah!
Die werden wir halt verteilen.
Cool, also das wird sich dann also richtig lohnen. Also wer als Besucher auf dem Linux-Tag in Berlin ist, absolut auf jeden Fall auf dem Hollase-Stand vorbeischauen und zumindest ein Spiel abstauben.
Genau.
Nicht, dass wir jetzt überlaufen werden, aber das war jetzt mal so ein kleiner Hinweis. Ja, okay, also vom Linux-Tag, genau, also ihr lebt also quasi von Besuchern, mit Besuchern und was mir jetzt noch gerade so auf dem Surfen von der Hollase-Seite auffällt, das ist ja quasi so ein Hybrid aus Forum, Wiki, Newsseite, Game Services. Und ich glaube, euer Schwerpunkt liegt auf dem Wiki. Liege ich da richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Wir möchten ja quasi, dass jeder irgendwie seinen Teil dazu beitragen kann. Und sei es halt auch nur ein Satz. Es gibt halt auch viele Leute, die ja, die natürlich nicht irgendwie die Zeit und die Muße und vielleicht auch nicht die, ja, die das nicht so formuliert vielleicht kriegen, einen ganzen Artikel zusammenzustellen. Und deswegen haben wir halt auch ein Wiki, weil dieser eine Satz, der jemand halt irgendwie noch hinzufügt, der hilft dem anderen vielleicht schon viel, viel weiter. Und anstatt dann einen ganzen Artikel irgendwie schreiben zu müssen mit dem ganzen Drumherum, haben wir einfach ein Wiki jetzt aufgesetzt, das sich halt komplett in die Seite integriert und in dem jeder halt irgendwie was beitragen kann.
Okay, das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Also ich persönlich habe es ein, zwei Mal gemacht, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Und das ist also wirklich einfach. Also die Syntax, die hat so ein bisschen, ja, also wer so ein bisschen HTML kann oder so, der ist, oder noch nicht mal, also so
Foren. Nein, du brauchst nicht mal HTML. Ich glaube, die Engine oder diese Syntax, die ist dieselbe wie in Wikipedia. Und also es ist wirklich einfach, man braucht halt irgendwelche Klammern, um irgendwelche Links zu erzeugen, man braucht halt wirklich gar kein HTML. Man schreibt das eigentlich so, also wir haben versucht, die Hemmschwelle und die Technikschwelle so weit runterzusetzen, dass sich jeder beteiligen kann.
Aha, ihr habt versucht, also deutest du damit an, dass das zum Beispiel auch selber geschrieben ist?
Nee, selber geschrieben ist das nicht, aber wir sind jetzt ja schon seit 10 Jahren dabei. Und wir haben da so einiges, also wir haben einige Sachen ausprobiert innerhalb dieser 10 Jahre und wir haben halt festgestellt, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert und wo die Beteiligung im Prinzip am höchsten ist. Und das, was wir jetzt halt quasi haben, ist quasi das Ergebnis daraus, dass wir ja aus unseren ganzen Erfahrungen und um die Leute halt möglichst zu animieren, mitzumachen. Also eine möglichst geringe Hemmschwelle zu bieten, dass man sich an der Linux Gaming Community beteiligen kann.
Cool, das hört sich echt klasse an. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Okay, dass man sich an der Community beteiligen kann. Also das ist vielleicht auch ein super Ding. Also ich habe jetzt gerade mal so durchgescrollt und habe festgestellt, oh Mensch, da im Forum, da hat jemand etwas gefragt. Das wird so im Schnitt, ich denke mal so mindestens einmal alle halbe Jahr gefragt. Und zwar wird da gefragt, hey du, Bernd, wie schaut's aus? Wollt ihr euch denn nicht mit Seite XY zusammentun? Was hältst du denn davon?
Ich denke, wenn wir... Also wenn es wirklich Schnittmengen, also wenn die Schnittmenge zwischen den beiden Seiten halt wirklich so groß wäre, dass sich ja das wirklich nicht rentieren würde, dann zwei Seiten daraus zu machen, dann wäre das mehr oder weniger auch schon lange passiert oder es würden Gespräche darüber laufen. Aber in diesem Fall halt bei spieleunterlinux.de und bei Orlase, wir verfolgen zwar das gleiche Thema, wir kooperieren auch. Und wir haben ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Das finde ich übrigens auch in der Linux Gaming Community sehr angenehm, dass es irgendwie keine Rivalitäten gibt, sondern jeder, also wir verfolgen halt im Prinzip alle das gleiche Ziel, jeder halt vielleicht dann auf seinem Weg, aber man arbeitet nicht gegeneinander. Und jetzt speziell jetzt in diesem Fall, jeder versucht das irgendwie auf seine Art und Weise halt zu machen. Die Community ist auch jetzt nicht so groß, als dass ich das irgendwie jetzt komplett aufteilen würde. Und von daher, also ich denke nicht, dass es irgendwie sinnvoll wäre. Also wir sind schon mal einmal mit einer Seite zusammen, haben uns zusammengeschlossen. Und zwar halt mit, was war denn das? Gamesforlinux.de.
Ja.
Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, 2005 vielleicht. Oder so, ich weiß es nicht mehr, er hat seine Seite geschlossen und hat seine Artikel quasi an uns übergeben.
Ah, okay.
Das war einmal eine Art, eine Fusion quasi, aber da war halt auch eher der Hintergrund, dass die Artikel, die er erstellt hatte, halt nicht irgendwie verloren gehen, sondern halt weiterhin irgendwie verfügbar bleiben.
Ah, okay, also das ist also quasi im Moment kein Thema. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, weil also wenn man da jetzt mal so genauer drüber nachdenkt, ist es glaube ich auch ganz gut, dass es zwei getrennte Seiten gibt, weil zum Beispiel das, was du angesprochen hast, linuxgaming.de, die haben ja wirklich ein Forum und da ist ja der Fokus eher auf das Diskutieren ausgelegt und bei dir ist es ja eher das Wiki und hast zwar auch ein Forum, aber das ist halt alles etwas, also es geht in verschiedene Richtungen, aber ihr macht dasselbe Thema. Okay, das ist leuchtet ja,
genau.
Das leuchtet ein. Ja, was meinst du, wie schaut's bei euch so, also wenn wir schon mal dabei sind, in der Zukunft so aus, was ist geplant so für das nächste Jahr? Hast du da schon so Vorstellungen oder worauf freust du dich schon?
Wir haben jetzt konkrete Vorstellungen, also noch keine konkreten Vorstellungen. Wir wollen ja vielleicht versuchen, noch irgendwie auf einen weiteren Linux-Tag zu gehen, also auf den auch in Chemnitz. Da müssen wir aber mal schauen, wie wir das irgendwie organisieren können, weil zum Beispiel Retro aus der Schweiz kommt. Das ist für ihn dann immer ein relativ langer Anfahrtsweg. Ansonsten wollen wir halt irgendwie versuchen, halt noch mehr Game-Server zur Verfügung zu stellen und eine gesamte Infrastruktur zu bieten. Wir haben ja zum Beispiel auch einen Mumble-Server am Laufen und einen Java-Server. Und wollen dann halt nochmal schauen, was die Linux-Spieler halt noch so an Diensten haben möchten, die wir ihnen halt irgendwie bieten können.
Genau, also der Mumble-Server zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, der ist ja so wirklich, also wirklich ein klasse Ding. Also ich war da auch schon zwei, dreimal drauf. Ist eine super Sache. Also Mumble ist auch eine super Alternative zu TeamSpeak. Nutze ich selbst sehr, sehr gerne. Ja, okay, das hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. Haben wir denn da noch was?
Vielleicht kann ich noch mal einen kleinen Aufruf starten. Und zwar möchte ich halt jeden Linux-Spieler irgendwie dazu ermutigen, bei uns Artikel einzupflegen, zu erweitern. Jeder hat bestimmt irgendwie ein Lieblingsspiel, da einmal kurz nachzugucken, ob da irgendwie alles drin ist. Und dann halt eben schnell selber ja, die nötigsten Informationen irgendwie noch nachzutragen. Vielleicht ein paar Bilder, ein paar Screenshots, ein paar Links oder sowas. Das reicht schon. Also wenn jeder irgendwie so einen kleinen Teil dazu zuliefert, dann haben wir sehr schnell halt ganz viele Top-Artikel zusammen.
Genau.
Noch eine kleine Info noch dazu.
Genau.
Und zwar eine rechtliche Sache. Es muss keine Angst haben, dass wir irgendwann diese Artikel zum Beispiel halt nehmen würden, um jetzt zum Beispiel in der GameStar zu veröffentlichen, ohne Nachfragen.
Ja.
Das ist nicht möglich, weil wir diese Artikel alle unter der Creative Commons License haben. Und zwar unter so einer, die halt einen Verkauf verbietet. Ja, also das ist zur Sicherheit für jeden, der halt irgendwie das dabei trägt. Wir haben uns quasi selber davon ausgeschlossen, dass wir jemals irgendwie sowas verkaufen können.
Das hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. Also ich kenne auch so das ein oder andere Wiki, wo das halt so totgeschwiegen wird. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da irgendwann mal mit Geld gemacht wird. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, war's das, oder? Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Bernd, für die wirklich klasse Aufnahme. Das war wirklich ein super Interview.
Ja, ich danke dir auch, Christian.
Ja, liebe Hörer, das war sie dann auch schon, die 10. Ausgabe des Playing Penguin Podcasts. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Ja, es gibt nicht mehr viel zu sagen, außer dass euch vielleicht aufgefallen ist, dass der Teil mit Leszek von der Tonqualität her jetzt einiges besser sein sollte. Denn Leszek und ich, wir sind jetzt auf den benannten Holase Mumble Server umgezogen und die Qualität des Sprachservers sollte besser sein. Ich bitte aber trotzdem immer noch um Feedback an briefe@p3cast.de, genauso wie die Screenshots von dem Spiel, was man nicht durchspielen kann, gerne an diese E-Mail-Adresse schicken. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächsten Monat, wahrscheinlich Mitte, Ende März, zur neuen Ausgabe des Playing Penguin Podcastes. Und zum Abschluss spiele ich dann noch einmal ein Lied, dieses Mal für eine besonders gute Freundin von mir. Das sind die Bojitos mit dem Lied Freiheit 2008.
Fernsehen an und schaue euer Nachmittagsprogramm, weil ich hier unten drin den ganzen Tag nichts anderes machen kann. Ich sehe Promi-News und Casting-Shows, doch nie das Tageslicht. Und dass ich hier unten sitzen muss, das interessiert euch nicht. Wenn Paris Hilton ins Gefängnis geht, wisst ihr sofort Bescheid. Doch niemand merkt, dass ich hier unten sitz, egal wie laut ich schrei. Bring mich nach Hause! Das Leben lang starr ich schon diese kalten Mauern an. Und ich frage mich, ob man das wirklich ein Leben nennen kann. Für euch da draußen ist das Leben eine Selbstverständlichkeit. Und ihr wisst es nicht zu schätzen, dass ihr freie Menschen seid. Ich werde nie wieder die Sonne sehen, wenn ihr mich nicht befreit. Und ich bin sicher nicht der Einzige, der grad nach Hilfe schreit.